Und wir befinden uns vielleicht im Jahr 4 oder 5, in dem wir die Folgen der Klimakrise wirklich sehen, spüren und unsere Wirtschaft diese Folgen spürt. Und ich kann Ihnen sagen, eines ist klar, dass wir noch viele dieser Jahre vor uns haben und dass deshalb Klimaanpassung essentiell ist.
Das war Umweltministerin Steffi Lemke. Vor dem Bundestag begründet sie, warum Deutschland endlich ein Klimaanpassungsgesetz bekommt. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz, der Tageszeitung. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Susanne Schwarz von der Taz. Hi Susanne.
Hallo.
Wir sprechen hier ja wie immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und das sind heute: Das Bundesverfassungsgericht hat die Umwidmung von Corona-Geldern in den Klimafonds gestoppt. Deutschland bekommt endlich ein Klimaanpassungsgesetz, das haben wir ja gerade schon gehört. Und als drittes, die Weltwetterorganisation hat ihren jährlichen Treibhausgasbericht vorgelegt und der sieht nun ja nicht ganz so gut aus.
Ja, lass uns anfangen mit dem ersten Thema und zwar fehlen der Ampelregierung plötzlich 60 Milliarden Euro für den Klimaschutz. Ihr habt es bestimmt alle irgendwie mitbekommen, es war die innenpolitische Top-Nachricht dieser Woche, könnte man direkt sagen. Also das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch ein Grundsatzurteil gefällt und damit die Umwidmung von Corona-Geldern zu Klimageldern für verfassungswidrig erklärt. Und damit sind 60 Milliarden Euro, die eigentlich für den sogenannten Klima- und Transformationsfonds vorgesehen waren, einfach weg.
Ja, genau. Mal noch ein bisschen zum Hintergrund. Anfang 2022, also kurz nachdem die Ampel ins Amt gekommen ist, da hat sie einen sogenannten Nachtragshaushalt beschlossen, mit dem sie nicht aufgebrachte Corona-Hilfsgelder aus dem Vorjahr in den Klimafonds verschoben hat, um damit Klimaschutzmaßnahmen zu finanzieren. Diese Kredite, beziehungsweise genauer gesagt Kreditermächtigungen, die waren noch von der Großen Koalition beschlossen worden zur Bewältigung der Corona-Pandemie. 60 Milliarden Euro sind da nicht gebraucht worden, die waren also noch übrig. Und diese Gelder, die hat die Ampel umgewidmet nach dem Motto, da ist ja noch Geld da, da ist ja noch etwas und das schieben wir jetzt in den Klimafonds und finanzieren damit alle möglichen Klimaprojekte und dann müssen wir keine Steuern erhöhen oder sonst wie für mehr Einnahmen sorgen und können ab 2023 auch wieder die Schuldenbremse einhalten, was ja bekanntermaßen das Herzensanliegen von Finanzminister Lindner von der FDP ist.
Und gegen diesen Umbuchungstrick hat die Unionsfraktion vor dem Verfassungsgericht geklagt und jetzt Recht bekommen. Also die Karlsruher RichterInnen, die haben diesen Nachtragshaushalt für nichtig erklärt und begründet haben die das vereinfacht gesagt so, man kann nicht einfach Schulden auf Vorrat machen und die Gelder einfach irgendwie anders ausgeben, als das ursprünglich begründet war. Also wenn das Geld für die Bewältigung der Corona-Krise gedacht war, dann kann man nicht hinterher einfach sagen, boah, wir machen das jetzt irgendwie anders und fördern damit zum Beispiel Solarkraftwerke oder ähnliches am normalen Bundeshaushalt vorbei. Und damit hat sich der Umfang des Klima- und Transformationsfonds am Mittwoch eben um 60 Milliarden Euro verringert.
Die große Frage ist jetzt natürlich, was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Wo soll das Geld stattdessen herkommen? Da ist natürlich noch vieles unklar, aber es gibt schon eine erste Maßnahme. Finanzminister Lindner hat nämlich kurz nach der Urteilsverkündung eine Ausgabensperre für den Klimafonds verhängt, und zwar ab 2024, also nächstes Jahr. Für dieses Jahr, das ist ja nicht mehr so lange, da ist der Fonds noch ganz gut gefüllt, aber im nächsten Jahr, da gibt's dann das große Loch. Aber ausgenommen von dieser Haushaltssperre sind übrigens Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und für klimafreundliche Heizungen.
Ja, das wäre ja noch der Overkill gewesen, ja, nach dem Drama um das Heizungsgesetz,
das
es eh schon gab. Auf jeden Fall muss die Ampel jetzt sehr gut rechnen. Also es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten. Erstens die dramatische Möglichkeit. Die Ampel kann die Ausgaben extrem kürzen und also einfach bei dem Klimafonds den Rotstift ansetzen. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Vorhaben, die durch den Fonds finanziert werden sollen. Um mal einige Beispiele zu nennen, neben den Heizungen und so weiter. Ladesäulen für E-Autos, klimaneutraler Umbau der Wirtschaft, Förderung von Solar- und Windkraftwerken, Investitionen in den Ausbau des Schienennetzes, Subventionen, gut beispielsweise auch für diese Chipfabrik von Intel in Magdeburg oder auch für die Halbleiterfabrik da in Dresden. Also man sieht, die Ampel hat wirklich alle möglichen progressiven Vorhaben über diesen Fonds finanziert, selbst solche, die ja eigentlich nur echt am Rande mit Klimaschutz zu tun haben. Also da wäre der Rotstift vielleicht teilweise gar nicht so problematisch fürs Klima. Aber auf jeden Fall könnte ganz viel auch für den Klimaschutz da dann in Frage stehen.
Die zweite Möglichkeit, der Klimafonds wird mit anderen Mitteln gefüllt. Also entweder mit Steuererhöhungen, was die FDP ja auf gar keinen Fall will. Diese Option ist also schon mal raus. Oder man nimmt das Geld aus dem übrigen Haushalt und kürzt bei anderen Posten. Ja, es gibt da auch schon Vorschläge, auch progressive Vorschläge, würde ich sagen. Zum Beispiel könnte man umweltschädliche Subventionen abbauen. Ich denke, die Ampel hat das sich eigentlich auch vorgenommen, aber das ist ja auch noch nicht in Sicht. Aber die belaufen sich ja ungefähr auf diese 60 Milliarden, die jetzt fehlen. Das wäre also eigentlich eine gute und pragmatische Sache. Oder man könnte auch den Bau neuer Autobahnen reduzieren. Das würde auch viel Geld sparen. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, was die Ampel tun könnte. Sie könnte auch neue Schulden aufnehmen. Zur Bewältigung von Krisen darf die Schuldenbremse nämlich auch überschritten werden. So hat die Regierung ja auch im Fall der Corona-Hilfen argumentiert, also vor der Umwidmung der Mittel. Aber sie müsste die Begründung eben auf den neuen Einsatz des Geldes zuschneiden und es richtig sauber machen.
Genau, dafür müsste aber auch vorher noch die FDP über ihren Schatten springen und sagen, ja okay, die Schuldenbremse, die wird nächstes Jahr wieder nicht eingehalten, anders als bisher geplant. Und ja, danach sieht es im Moment nicht so richtig aus. Also die FDP-Fraktion hat das Urteil vom Bundesverfassungsgericht sogar begrüßt und sieht darin eine Stärkung ihrer Position, also der für die Schuldenbremse. Und sie fordert jetzt mehr Haushaltsdisziplin und eine klare Priorisierung bei den Ausgaben. Und ja, das könnte durchaus bedeuten, dass es mit der Finanzierung von Klimaprojekten echt schwieriger wird. Dabei wächst ja der Finanzbedarf eher. Und das leitet auch direkt zu unserem nächsten Thema über. Aber wir fangen da mal nicht mit den Problemen an, nicht mit den Finanzen, würde ich sagen, sondern mit der guten Nachricht. Deutschland bekommt nämlich ein Klimaanpassungsgesetz.
Darauf warten viele KlimaschützerInnen in Deutschland ja wirklich schon lange. Und das hat die Ampelregierung jetzt auf den Weg gebracht, genauer gesagt Steffi Lemke, also die grüne Bundesumweltministerin. Am Donnerstag ist das jetzt durch den Bundestag gegangen und der Bundesrat ist dann auch noch dran. Auf jeden Fall gibt es eben bisher noch kein Gesetz, das Deutschland zur Anpassung an den Klimawandel verpflichtet bzw. regelt, wer da was zu tun hat. Und da wird jetzt wirklich eine Lücke geschlossen.
Ja, dabei gibt es eben natürlich schon zahlreiche Folgen des Klimawandels, auch in Deutschland, also großen Anpassungsbedarf sozusagen. Um ein paar Beispiele rauszugreifen, diesen Sommer gab es mehr als 3000 Hitzetote, sagt das Robert-Koch-Institut. Letztes Jahr waren es sogar 4500, also extreme Hitze ist mittlerweile wirklich ein ernstes Gesundheitsproblem in Deutschland. Und ja, ganz prägnant natürlich damals die Ahrtal-Katastrophe vor 2 Jahren, also mehr als 100 Tote in der Region, tausende zerstörte Gebäude, 17.000 Leute, die ihr ganzes Hab und Gut verloren haben, ganze Region praktisch verwüstet. Und damals gab es ja tatsächlich auch eine Studie, die nachgewiesen hat, ja, der Klimawandel, der hat diesen Starkregen deutlich wahrscheinlicher gemacht. Und genau, das hat natürlich großen Einfluss auf die Schäden, wie stark so ein Extremwetter ist. Aber eine große Rolle spielt auch unsere Vorbereitung darauf. Und ja, also zum Beispiel Warnsysteme können Menschen in Notfällen rechtzeitig alarmieren, wenn sie denn existieren. Frischluftschneisen können Innenstädte kühlen, in denen es sonst total heiß ist. Und Regen kann besser versickern, wenn Böden nicht betoniert sind und so, ne? Oder tiefere Brunnen erschließen mehr Grundwasserreservoirs bei Dürre. Also es ist viel möglich.
Aber damit das passiert, müssen viele Zahnräder ineinander greifen oder sich überhaupt erstmal drehen. Und dazu soll das neue Gesetz sie jetzt verpflichten. Bundes- und Landesregierungen müssen nun jeweils vorsorgende Klimaanpassungsstrategien erarbeiten und mit Maßnahmen unterlegen. Jede Kommune soll künftig Teil eines integrierten Klimaanpassungskonzepts sein.
Schönes Wort.
Wirklich komplizierte, lange Wörter, ja. Behörden sollen den Aspekt der Klimaanpassung in Zukunft bei allen Entscheidungen einbeziehen. Es gibt da auch Lob aus der Klimabewegung, also zum Beispiel Stefanie Langkamp von der Klimaallianz sagt, wir begrüßen, dass die Bundesregierung einen gesetzlichen Rahmen für Klimaanpassung schafft. Es gibt aber ein Aber, nämlich wie so oft die Finanzierung. Wir haben es ja schon vorhin angedeutet. Viele der Maßnahmen werden natürlich lokal vor Ort umgesetzt, also in den Kommunen. Aber die klagen ja jetzt schon ständig über Geld- und Personalnot und das völlig zu Recht.
Mhm. Ja, da könnte man jetzt natürlich sagen, soll doch der Bund das einfach bezahlen? Das ist ja auch ein deutschlandweites Problem. Aber mal abgesehen davon, dass speziell Christian Lindner als aktueller Finanzminister da wahrscheinlich gar nicht so große Lust drauf hat, ist es auch rechtlich schwer möglich. Also es gibt ja eine strenge Aufgabenteilung zwischen Bund und Ländern. Und das kann man oder muss man für bestimmte Ausnahmefälle erstmal ändern. Also man kann bestimmte Politikfelder als Gemeinschaftsaufgabe definieren. Und genau das schlagen viele ExpertInnen auch vor. Also der Umweltausschuss des Bundestages, der hat sich zu einer Anhörung Sachverständige eingeladen. Und von denen haben ganz viele empfohlen, eben genau das zu tun. Trotzdem, also es ist anzunehmen, dass es da noch viel Streiterei geben wird.
Wir kommen zu unserem dritten Thema. Die Weltwetterorganisation, also die WMO, hat in dieser Woche ihren jährlichen Treibhausgasbericht vorgelegt. Das passiert ja immer kurz vor der Weltklimakonferenz. Die beginnt ja schon in 2 Wochen. Damit bei diesem wichtigen Treffen die aktuellen Zahlen vorliegen, damit man dieses Treffen informiert, wie das immer heißt, und die VerhandlerInnen eben direkt vor Augen haben, was der Stand der Dinge ist. Und dieser Stand der Dinge, naja, der sieht nicht wirklich gut aus. Wie die neuen Zahlen der WMO zeigen, ist die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre auch im Jahr 2022, auf das sich der Bericht bezieht, weiter angestiegen. Beim Kohlendioxid liegt sie jetzt um ganze 50% höher als vor der Industrialisierung. Und auch das kann die WMO jetzt schon sagen, auch im laufenden Jahr, also 2023, auch da geht die CO2-Konzentration weiter nach oben. Ja, und dasselbe gilt auch für Methan. Das ist ein Klimagas, das für ungefähr 1/5 der Erderhitzung verantwortlich ist.
Wobei man auch sagen muss, also dass die Konzentration von Klimagasen also überhaupt irgendwie weiter steigt, das ist ja erstmal nicht so überraschend. Also es ist ja so, selbst wenn die Menschheit ihre Emissionen rapide senken würde, dann kommen ja immer jedes Jahr noch welche hinzu, halt jedes Jahr weniger, aber es kommen welche hinzu. Also bis die Emissionen komplett bei Null liegen, wächst der CO2-Berg in der Atmosphäre logischerweise erstmal immer noch weiter an. Das Problem ist das rasante Tempo und das Ausmaß. Also, denn die Emissionen, die sinken eben global gesehen nicht rapide und auch nicht sanft, sondern halt überhaupt nicht.
Ja, und wenn man sich die bisherigen Klimaversprechen der fast 200 UN-Staaten anschaut, ja, dann sieht man, daran wird sich in den nächsten Jahren auch wenig ändern. Das UN Klimasekretariat, das hat ja gerade eine Auswertung gemacht und mal durchgerechnet, wie sich die geplanten klimapolitischen Maßnahmen der Länder auf die globalen Emissionen auswirken werden. Und das Ergebnis ist, ja, bis 2030 ist damit mit diesen Versprechen eben nur ein Rückgang der Emissionen um lediglich 2% drin. Das ist jetzt zwar nicht nichts, aber wenn der Klimawandel nicht außer Kontrolle geraten soll, dann brauchen wir eben sehr viel höhere Minderungsraten, nämlich nicht 2%, sondern ungefähr 50%, also das 25-fache.
Das ist natürlich eine krasse Zahl, aber das Silver Lining, es gibt natürlich Möglichkeiten, die Emissionen zu senken und auch rasch zu senken mit gutem Effekt. Unter anderem, wenn man den Ausstoß von Methan reduziert. Das ist ja ein Klimagas, das verschwindet schneller wieder aus der Atmosphäre als Kohlendioxid, aber es ist an sich viel klimawirksamer. Es gilt als zweitwichtigstes Treibhausgas. Und ja, es entsteht zum Beispiel während der Verdauung von Wiederkäuern, also von Kühen, aber auch auf Mülldeponien und in der Energiewirtschaft. Das ist ja so, dass Erdgas im Prinzip Methan ist, also überwiegend aus Methan besteht. Wenn man das verbrennt, dann zerfällt das unter anderem in Kohlendioxid. Weil wenn das Gas eben vorher unbeabsichtigt entströmt, dann geht einfach Methan in die Atmosphäre. Und das passiert oft, also während Bohrungen zum Beispiel oder auch beim Transport von Erdgas, weil Pipelines Lecks haben oder so. Also da gibt's Potenzial.
Ja, aber zum Schluss vielleicht auch noch eine gute Nachricht. Die Europäische Union will dieses Problem jetzt stärker angehen. Unternehmen der Öl- und Gaswirtschaft sollen künftig dazu verpflichtet werden, regelmäßig nach größeren Lecks zu suchen und diese Lecks dann auch zu reparieren. Ja, darauf haben sich die VerhandlerInnen der EU-Regierungen und des EU-Parlaments auch in dieser Woche geeinigt. Ja, und außerdem soll das Lüften und Abfackeln von Erdgas, bei dem Methan in die Atmosphäre freigesetzt wird, unter bestimmten Umständen verboten werden. Also manche Dinge gehen auch voran.
Das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. Lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, dann könnt ihr uns sehr gern schreiben an klima-update@klimareporter.de.
Und danke an Henry Risse, Jeanette Schuster, Jan Lipp, Helmut Frieder und Michael Summ, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben.
Danke auch von mir. Ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.